Zeiten ändern sich. Das haben wir uns ja jetzt die letzten Male angeschaut. Wir haben uns David angeschaut, der gefallen war, weil er den Glauben nicht so ernst genommen hat in einer gewissen Phase seines Lebens. Wir haben uns Mose angeschaut, der eine Berufung bekommen hat, obwohl er eigentlich als Mörder sicherlich der ungeeignetste Mensch dafür gewesen ist. Letzten Sonntag haben wir uns eine Zeitenänderung angeschaut in der Apostelgeschichte. Die ersten Christen, die durch das Leid hindurch erst zu ihrem Auftrag gekommen sind und ihren Auftrag, den sie bekommen haben, auch wahrgenommen haben. Heute möchte ich euch einen Mann vorstellen, der eigentlich eine Nebenrolle in der Bibel spielt. Über den ist gar nicht so viel bekannt. Dafür werden wir reinschauen in das dunkelste Kapitel, was wir vielleicht in der Bibel finden können, was auch gleichzeitig das hellste Kapitel ist. Ein Kapitel, was man sicherlich schon 100-mal gehört und gelesen hat und darüber eigentlich Bescheid weiß. Aber manchmal ist es so, dass es dort Personen gibt, auf die muss man genauer schauen, damit man begreift, was da überhaupt passiert. Die Begebenheit ist sicherlich sehr bekannt. Es ist, dass Jesus gekreuzigt wird. Gerade um Karfreitag herum schauen wir uns diese Begebenheit ja sehr intensiv an. Aber dort richten wir eben diesen Blick auf den Gekreuzigten. Jetzt sind wir in der Passionszeit, aber noch weit weg von Karfreitag, und deshalb möchte ich diesen anderen Blick mal aufsetzen, wobei wir Jesus nicht aus dem Blick verlieren wollen. Ich möchte euch den Hauptmann vorstellen, den es dort gibt. Und zwar lese ich dafür aus Markus 15, Abvers 33. Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lama sabachthani, was übersetzt ist: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als er einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie: siehe, er ruft Elia. Einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels riss in zwei Stücke von oben bis unten. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er: wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Vielmehr wissen wir nicht von diesem Mann, den Markus hier erwähnt. Ich habe mal ein Bild davon mitgebracht, so könnte der ungefähr ausgesehen haben. Das ist ein moderner Mann, der halt sich so angezogen hat, wie es wohl damals üblich gewesen ist. Hauptmann steht hier im Deutschen, im Griechischen und im Lateinischen steht dort der Begriff Centurio. Die waren ein relativ hoher Dienstgrad in der Armee gewesen. Ihnen unterstanden jeweils die Zenturien. Das war eine Gruppe von rund 80 Mann. Früher waren die mal 100, daher kommt der Name. Und jetzt zu seiner Zeit werden es so um die 80 Mann gewesen sein. Wie hoch sein Rang genau war, weiß man nicht. Der erste Centurio der ersten Kohorte, das war die vierthöchste Stellung, die man in der Armee als Mensch erreichen konnte, unter dem Oberbefehlshaber der Legion. Da gab es dann noch den Stellvertreter und die Stabsoffiziere, und dann kam schon gleich der erste Centurio. Allerdings gab es andere Zenturien, die waren wesentlich niedriger in der ganzen Sache, aber sie waren immer noch im oberen Bereich der Befehlskette. Nicht sehr weit unten. Also, wir wissen nicht, wie hoch sein Rang genau gewesen ist. Kann ziemlich hoch gewesen sein, kann aber auch niedriger. Mindestens hatte er 80 Soldaten unter sich, die sich wieder in kleinere Grüppchen dann aufgeteilt haben. Was wir von ihm wissen, dass er ein Mann aus der Mannschaft gewesen sein musste. Die Zenturien, das waren Leute, die aus den normalen Soldaten besetzt wurden und sich dafür hocharbeiten mussten. War also ein Mann, der kannte den Krieg. Er hatte das Kurzschwert als Hauptwaffe gehabt, war im Nahkampf erprobt und als solcher hat er die Toten erlebt. Und zwar wusste er, dass ich töten muss manchmal, um einfach zu überleben. Da konnte ich nicht lange überlegen, was ich da jetzt mache und ob das vielleicht gut ist oder nicht. er oder ich, war die Frage. Und dann steche ich doch zu, um selber zu überleben. Wenn ich Gefühle in dem Moment aufbringe in irgendeine Richtung, dann wäre es mein eigener Tod gewesen. Das stand hinter ihm. Und nun erlebt er diesen Jesus, der da am Kreuz stirbt. Seine Aufgabe war, dort für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und er konnte sagen, das habe ich geschafft. Es gab keine Unruhe, keinen Aufstand, keine Widerstände. Der religiöse Unruhestifter Jesus, der stirbt einfach so. Kleine Gruppen an Leuten sind dabei, aber die sind alle friedlich. Hätte anders ablaufen können. Es hätte einen Volksaufstand geben können. Es hätte sein können, dass er wieder hätte kämpfen müssen. Aber nun musste er nur abwarten. Abwarten, bis Jesus und die zwei anderen, die mit ihm gekreuzigt waren, gestorben waren. Und dann konnte er nach Hause gehen, hatte seinen Auftrag erledigt, wie so oft er das in seinem Leben tat. Dabei war der Kreuzestod eine der ganz schlimmen Strafen. Die Schmerzen, muss man sich vorstellen, waren dort unerträglich, die sie hatten. Und es war eine subtile Technik, die dann den Todeszeitpunkt auch noch so richtig rauszögerte. Nicht wie die Guillotine, die wir aus späteren Zeiten kennen, wo der Mensch dann ziemlich schnell tot ist, sondern es dauerte und dauerte. War ein stundenlanger Todeskampf. Und es war eine religiöse Schande, die sie erlebten. 5. Mose 21, 23, da heißt es, dass man von Gott verflucht ist, wer am Kreuz, Holz hängt. Und damit war man eigentlich ausgeschlossen von der Gesellschaft, von der religiösen Gesellschaft. Und insofern war das ein doppelter Tod, den die Gekreuzigten erlebten. Für ihn als Soldaten war es eher egal, aber es war ein doppelter Tod, da es auch einen geistlichen Tod bedeutete. Und dann war es eine menschliche Schande, wenn man dort am Kreuz hängt, alle können zugucken, wie man in seinem Todeskampf drin ist und schauen nicht liebevoll auf einen, sondern lästern vielleicht noch darüber. Man weiß selber, man hat jetzt hier eine Ohnmacht, die man nicht besiegen kann, sondern eben zum Tode führt. Auf der anderen Seite, der Hauptmann mit der Todesstrafe, war er der Herr über Leben und Tod. Im Grunde so eine fast gottgleiche Rolle. Ich kann entscheiden, ob jemand weiterlebt oder nicht. Ich darf das Leben beenden. Und hier in dem Text war dieser Centurio der Herr über den Tod dieser drei Männer, die dort am Kreuz waren. Aber dann geschieht dieses Unerwartete. Jesus ruft da plötzlich, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Zitat aus Psalm 22. Markterschütternd muss das über den Hügel geheilt haben. Jesus rief es kurz vor seinem Tod aus. Allerdings ist das ein Vers, den kann eigentlich jeder rufen, der in seinem Glauben erschüttert ist. Man könnte darauf antworten, wenn du fragst, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, vielleicht, weil du dir den falschen Gott ausgesucht hast, Jesus, weil du da falsch geglaubt hast. Aber dann kam ja noch mehr. 12 Uhr mittags, die Welt ist dunkel geworden. Dann der Vorhang zerreißt im Tempel. Das war ganz neu, das Allerheiligste, was nur durch den hohen Priester einmal im Jahr betreten werden durfte, war plötzlich offen. Und damit ein Zeichen, dass Gott allen Menschen zugänglich ist, nicht nur dem hohen Priester oder anderen ausgewählten Menschen. Nein, die Trennung ist aufgehoben. Neue Gemeinschaft mit Gott ist möglich. Und darauf sagt dieser Mann, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es ist ein entscheidender Ausruf, der dort geschieht. Eine tiefe Einsicht darüber, was dort am Kreuz passiert. Und wenn man genau hinschaut, sagt man, Es könnte zu spät sein. Er hätte es eher sagen sollen. Er hätte es doch merken müssen, wen er da ans Kreuz führt. Warum erst jetzt? Aber es war auch die Zeit noch vor der Auferstehung. Und zusätzlich kann es sein, dass der Hauptmann gar keine Wunder gesehen hat, gar nicht mitbekommen hat, wie Jesus Menschen geheilt hat, keine Predigten von ihm gehört hat, die tief gingen und ihn angesprochen haben. Allein dieses Sterben am Kreuz hat ihm gezeigt, das ist kein religiöser Spinner, der da hingerichtet wird, sondern das ist Gottes Sohn, der dort hingerichtet wird. Dann gibt es ein Problem, wenn wir hineinschauen in den Text, dann sehen wir, da sind auch andere Leute. Da sind Leute, die über Jesus spotten, die genau das Gleiche wie der Hauptmann gesehen haben. War genau dieselben Dinge, sind vor ihren Augen passiert und sie haben über ihn gespottet. Sie hätten es doch erkennen können, dass dieser Gottes Sohn ist. Der Hauptmann hat es erkannt. Ich frage mich, wie es weitergegangen ist im Leben dieses Hauptmanns. Wir erfahren direkt nichts darüber. Aber klar ist, der Hauptmann erlebt eine Zeitenänderung in seinem Leben. Nichts wird wieder so sein wie vorher. Das Kreuz ändert für ihn alles. Er erlebt sie ganz persönlich. Machen wir mal einen Perspektivwechsel. Jesus, was sieht der? Ich bin mir sicher, er hat diesen Centurio dort wahrgenommen. Und so berichtet Lukas 23, Vers 34 davon, wie Jesus für ihn und alle anderen betet. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Gebet aus Gnade und Barmherzigkeit, was da in Lukas 23, Vers 34 steht. Am Kreuz hat er die Menschen im Blick, sogar den Centurio, der dort sein Sterben überwacht. Viele Menschen haben erlebt, dass sie von ihm gesehen werden. Ob das ein kleiner Zöllner ist, den alle anderen ausgegrenzt haben, oder ob es Aussätzige waren, mit denen keiner sprechen wollte. Sogar eine ausländische Frau, die aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen ist, oder eine andere Frau, die wegen eines Ehebruchs rechtmäßig hingerichtet werden soll, gesteinigt werden soll. Jesus hat sie gesehen. Und für viele ist dabei ein Wunder geschehen. Sie dachten, ihr Leben ist vorbei, ihre Chancen im Leben sind vertan. Aber er hat sie mit liebenden Augen angesehen und gezeigt, ein Neuanfang ist möglich. Jesus lässt sich berühren von dem Leben und Leid der Menschen und auch von meinem Leben und von deinem Leben. Und so fordert uns dieser Blick des Hauptmanns heraus, wie sehen wir diesen Jesus? Wir stehen vor der Entscheidung, wie wir Jesus sehen. Was wollen wir mit ihm anfangen? Das Kreuz war oder ist eine Zeitenänderung in deinem Leben. Und die Frage ist, bist du bereit hinzuschauen, was Jesus aus Liebe für dich getan hat? Und so kann heute der Tag des Bekenntnisses sein. Der Tag des Bekenntnisses, dieser Mann ist Gottes Sohn und er ist es wert, dass ich ihm mein Leben gebe. Das kann zum ersten Mal sein, das kann auch erneut sein. Es gibt immer Bereiche im Leben, wo diese Erneuerung notwendig ist. Und Jesu Kreuz kann so für dich zu einem Wendepunkt im Leben werden. Die Zeit ändert sich. Vielleicht gibt es Fragen, die unbeantwortet sind und dich hindern, dein Leben Jesus anzuvertrauen, wo es Zweifel gibt, Fragen, ob der Schritt überhaupt richtig ist. Das Problem bei der Sache ist, du kannst einfach keine Entscheidung, und ist sie noch so wichtig, bis ins letzte Detail durchkalkulieren. Du wirst immer offene Fragen dabei haben. Und es wird immer bleiben, dass auch ein gewisser Zweifel da ist, ob vielleicht der andere Weg der richtige gewesen ist. Die Frage ist, hast du Mut, loszugehen und es zu wagen? Und deshalb ist jeder Einzelne gefragt, ob er sich persönlich darauf einlassen möchte, trotz offener Fragen, trotz Unsicherheiten, die dich auf dem Weg dann begleiten. Du bist gefragt, was willst du damit anfangen, was am Kreuz geschehen ist? Ich wollte heute wieder eine besondere Aktion machen, deshalb habe ich Zettel und Stifte hier verteilt. Und da könnt ihr dann am Ende der Predigt ganz bewusst auch aufschreiben, eure Fragen, die ihr noch an Jesus habt, wo ihr drunter leidet, wo ihr Kummer habt, eure Last und Schmerzen, die dann aufschreiben, hier zum Kreuz dahinter an die weiße Wand hängen, da hinter den Blumen liegt Tesafilm dafür. Das geht dann auch wieder gut wieder ab nachher. Und dann könnt ihr es ihm bringen. Und wenn du deine Sachen ihm so bringst und sagst, Herr, ich gebe dir das einfach ab und will dir nachfolgen, dann kannst du merken, dass dort eine neue Zeitenänderung für dich stattfindet. Es ist paradox. Durch das Kreuz kommt Jesus, kommt Gott an sein Ziel. Dann nimmt nämlich ein schuldloser Mensch Schuld auf sich. Aber aus Liebe heraus gibt Jesus sein Leben, damit wir leben können. Und dieses Sterben ist genau der Punkt. Jesus hat sein Leben von Anfang an auf diesen Punkt ausgerichtet. Und so blieb er gehorsam bis zum Ende, selbst in dem Moment, wo die Welt sich verdunkelt und er von Gott verlassen ist. Jesus ist tatsächlich von Gott verlassen, was wir gar nicht erleben können in dieser Stärke, in dieser Brisanz, weil er nämlich mit der Schuld dieser Welt, mit meiner Schuld, mein Gott verlassen trägt. Und damit trägt er alles, was diese Welt in den Abgrund ziehen kann, nimmt er selber mit in den Abgrund. Der Evangelist Johannes berichtet uns von einem Satz, den Jesus unmittelbar vor seinem Tod rief. Er lautet, es ist vollbracht. Im Original ist das eigentlich nur ein einziges Wort, was er dort sagt. Und zwar das Wort, was auf einer Bittung geschrieben wird. Tetelestai heißt das. Und wenn man eine Rechnung bekommen hat in der Antike und sie bezahlt hat, dann wird dieses Wort draufgeschrieben und damit ist allen klar, diese Rechnung ist jetzt ungültig, sie ist bezahlt, ich habe damit eine Quittung und alle wissen, es ist bezahlt, sie hat keine Bedeutung mehr. Tetelestai, sagt er, als dieses Wort. Alles Trennende ist jetzt von Gott ausgeräumt. Alle Rechnungen, die bezahlt werden müssen, sind bezahlt. Es ist vollbracht. Jesus hat getan, was nötig war. Der volle Zugang zum Vater ist für uns da. Und damit ist Versöhnung da. Das ist doch Gottes Plan für diese Welt und für jeden einzelnen Menschen, dass Versöhnung stattfindet. Versöhnung mit mir selber, mit dir selber, mit anderen Menschen um dir herum und mit Gott selber. Und so hat Jesu Tod diese Welt verändert. Zeiten ändern sich, Versöhnung, Annahme ist da. Und das ist der Kern des christlichen Glaubens, dass diese Versöhnung in diese Welt hineingekommen ist. Versöhnung zu Gott, zu mir und zu anderen Menschen. Und sie öffnet dann einen weiten Raum, den Raum, der unser Leben ändern kann, der unseren Blick neu ausrichten kann, der frei ist von Lasten der Schuld. Das ist die Einladung, die da heute steht. Der Centurio konnte sagen, dieser Mann ist Gottes Sohn. Sein Blick ist eine Herausforderung an uns, darauf zu schauen, was dort geschehen ist, was Jesus getan hat. Eine Herausforderung, auch unseren Leben zu ändern und unseren Blick darauf auszurichten. Heute wollen wir Abendmahl feiern. Ich habe euch das schon angekündigt. Ihr habt die Chance, vorher Briefe zu formulieren. Ich weiß, mir war es immer peinlich, wenn ich da wirklich was hinschrieb, was jemand anders lesen könnte und dann so mein Innerstes offenbart hat. Deshalb schreibt einfach Stichworte hin, die für andere nicht so erkenntlich sind, aber für euch was bedeuten. Der Herr wird's wissen, was ihr da schreiben müsst. Ihr müsst nicht einen ganzen Roman da drauf schreiben, dafür ist der Zettel auch zu klein. Einfach nur, was ihr dem Herrn dort geben wollt und für ihn formulieren wollt. Und das können wir dann hinten ans Kreuz dort heften, hinter das Kreuz. Denn im Abendmahl wird dann gezeigt, das ist unsere Annäherung an Jesu Tod, Leben und auch seine Gegenwart hier. In Matthäus 26 heißt es, als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte, brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib. Und nachdem er den Kelch genommen hat, dankte er und gab es ihnen und sprach, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergeben wird für viele zur Vergebung der Sünden. Deshalb ist dieses Abendmahl, was wir dann feiern werden, die Einladung von Jesus, an ihm teilzuhaben und das Geschenk der Vergebung der Sünden anzunehmen. Das Geschenk des neuen Lebens anzunehmen. Denn im Abendmahl liegt dann auch die Kraft, die über Worte hinausgehen, nämlich die Kraft, die unser chaotisches und brüchiges Leben berührt und heilen kann. Amen.